Am Abend lässt du dich total erschöpft aufs Sofa fallen. Du hast viel gemacht heute, aber die To-Do-Liste, die ist irgendwie nicht wirklich kleiner geworden. Und du darfst auf keinen Fall das und dieses und das darfst du auch nicht vergessen. Mental Load, ein Begriff, den du wahrscheinlich auch schon gehört hast, diese vielen, meist kleinen, unsichtbaren Alltagsaufgaben, die zu einem Riesenberg werden können. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es darum, wie du deinen Alltag besser organisieren und mehr Zeit für das Wesentliche haben kannst. Es geht um Prioritäten setzen, bewusst Entscheidungen treffen und dir auch mal die Erlaubnis geben, nicht perfekt zu sein. Wenn du dich manchmal von den vielen, vielen To-Dos im Alltag überwältigt fühlst, dann sind die nächsten Minuten perfekt für dich. Ich habe Caroline Habekost zu Gast. Sie ist Vereinbarkeitsmentorin und erzählt uns im Gespräch mehr über ihre Kopf-frei-Methode und darüber, wie du mehr Zeit für dich findest und dabei trotzdem alles Wichtige erledigst.
Kiste voll Herz, der Podcast von und mit Debbie Krähenbühl. Über Kreativität, Freude und Inspiration. Immer mit ganz viel Herz.
Hey, hey, ich bin Debbie und ich freue mich riesig, dass ich dich mit dieser Podcast-Folge inspirieren darf. Vielseitig interessiert trifft es, glaube ich, ganz gut, wenn ich über meinen heutigen Gast spreche. Sie war früher mal Kommunikationstrainerin in der Automobilbranche, hat als Scrum Masterin in der IT gearbeitet und ist mittlerweile Coach für Mütter. Sie und ihr Mann leben eine gleichberechtigte und faire Elternschaft. Also das bedeutet, sie kümmern sich zu gleichen Teilen um Fürsorge, um Arbeit, um Haushalt und auch um die Erwerbsarbeit. Und es klingt nach ziemlich viel, was sie, wie man ja so klassisch sagt, unter einen Hut bringt, finde ich. Von daher herzlich willkommen in der Kiste voll Herz, Caroline Habekost.
Moin, ich freue mich hier zu sein.
Caroline, ergänzend zu dem, was ich schon erzählt habe, stell dich doch gerne kurz mit drei Stichworten vor, so dass wir dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen aus deiner Sicht. Wer bist du?
Nur drei Worte oder drei Sätze?
Sagen wir drei Sätze zu drei Stichworten, so.
Okay, dann würde ich sagen, das erste Stichwort ist Agilität. Also ich bin sehr flexibel und anpassungsfähig in meinem Vorgehen. Das zweite Wort ist Energie. Ich bin so ein Energiebündel, lebensfroh und viel unterwegs. Und das dritte Wort, würde ich mal sagen, ist beides, nämlich Familie und Beruf und letztendlich auch Me-Time und kreative Zeit und inzwischen sogar Sport. Das hat ein paar Jahre gedauert, bis ich das auch noch integriert bekommen habe, aber seit ein paar Monaten ist das auch noch dabei. Vielleicht ist dann noch das dritte Wort nicht beides, sondern eher alles. Aber bei mir gibt es kein Oder, sondern ein Und.
Warum auch entscheiden, wenn man alles haben kann, oder?
Ja, das möchte ich glauben.
Also langweilig wird es dir, glaube ich, tatsächlich nie, oder?
Also mir wird eher sozusagen schnell langweilig und dann suche ich mir ganz schnell neue Projekte.
Kann man natürlich auch so machen. Ja, eben. Wir haben es schon erwähnt, Familie, Arbeit. Trotzdem, es scheint so, als hast du das immer alles im Griff. So zumindest von außen scheint das immer so. Und zusätzlich hast du ja in den letzten Monaten auch ein Buch geschrieben. Da sprechen wir dann auch gleich noch drüber. Vielleicht aber mal, ja, so generell, wie organisierst du dich denn so? Oder gibt es irgendein Motto, wonach du lebst und dein Leben gestaltest, damit das eben alles möglich ist, damit du dieses Und integrieren kannst und dich nicht entscheiden musst.
Also als Motto habe ich better done than perfect. Also habe es lieber erledigt, als es perfekt zu machen. Deswegen hast du auch das Gefühl von außen, dass ich alles irgendwie im Griff habe und alles unter einen Hut bekomme, weil ich letztendlich, es klingt immer so böse, aber nie irgendwas 100% mache im Sinne von bis aufs Äußerste. Ich gebe mir schon, also ich bin schon mit 100% Herzblut dabei und mache Dinge schon auch fertig. Und letztendlich ist es so, dass ich immer gucke, okay, was braucht ein To-Do, ja, zum Beispiel, oder ein Lebensbereich, damit er funktioniert, damit ich ihn für mich als okay oder sogar als erfüllt definiere. Und das setze ich dann um. Und dann gehe ich auch mutig voran und laufe halt auch ein paar Mal gegen irgendeine Wand. Ich sage immer, das kommt aus Magilen, also das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Das Ziel ist, früh zu scheitern, um quasi zu vermeiden, lange etwas in Anführungsstrichen Falsches zu tun. Ja, weil wenn ich früh merke, dieser Weg funktioniert nicht, dann mache ich was anderes. Und dadurch kommt so diese Wendigkeit und diese Lebendigkeit auch rein. Und mit diesem Motto Better Done Than Perfect kriegst du letztendlich auch alles unter einen Hut, weil dann putzt du halt nicht das ganze Haus, sondern gehst einmal grob durch und dann ist es halt fertig, ne? Und dann darfst du aber auch auf Mindset-Ebene lernen, dass das gut und okay ist. Und das ist oft gar nicht so einfach. Aber rein von der Organisation her ist es so simpel.
Warst du schon immer so? Also, dass jetzt Perfektionismus nicht wirklich ein Thema ist, welches dich beschäftigt oder irgendwie eben hindert, oder hast du das gelernt?
Also ich bin total die Perfektionistin gewesen und musste das lernen. Und deswegen, glaube ich, kann ich es jetzt auch so gut andersrum sozusagen. Und ich habe mich nicht unbedingt als Perfektionistin beschrieben, sondern eher als Miss Controlletti. Also als ich noch ohne Kinder war und auch ohne Partnerschaft, so im Studium zum Beispiel, ich habe mir Tages- und Wochenpläne gemacht und ich habe mir genau überlegt, was mache ich wann und wie. Und Studium fiel mir in den Hauptfächern relativ leicht. Ich habe Kommunikation und Rhetorik studiert, aber so in den Nebenfächern, da musste ich so ein paar komische Sachen belegen, das war doch ganz schön schwierig. Und da habe ich mir genau überlegt, dann übe ich das und dann das und dann mache ich das. Und bin das wirklich stringent abgegangen. Und im Nachgang würde ich sagen, da war ich auch nicht immer liebevoll zu mir selber, sondern eher zu krass diszipliniert, zu sehr aufs Ziel fokussiert. Und ich hatte dann auch nach dem Studium so das Gefühl von, ich muss jetzt doch mal irgendwie fertig sein, ne? Ich bin jetzt irgendwie 13 Jahre zur Schule gegangen, habe ich einen Bachelor gemacht, da habe ich einen Master gemacht. Und irgendwie, ich habe noch nicht wirklich Geld verdient, außer irgendwelche Studentenjobs. So, also jetzt muss es doch mal losgehen mit diesem echten Leben. So. Und dachte im Nachhinein eigentlich eher, wie blöd, ne? Weil ich habe ja die ganze Zeit gelebt. Und ja, ich habe auch das Studentenleben gelebt oder die Schulzeit und so. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie nie Spaß hatte. Aber so, ich habe gemerkt, ich bin so sehr in diesem Plan und Umsetzen, dass ich manchmal so ein bisschen die Magie des Lebens verpasse. Und habe dann halt gemerkt, okay, hinter diesem Kontrollieren von meiner Zeit stehen unterschiedliche Dinge dahinter. Und zwar die Perfektionistin, die alles gut und richtig machen möchte, damit sie anerkannt wird, damit sie Lob bekommt, damit ich mir selber die Wertschätzung geben kann, ja, weil ich die Wertschätzung mir über außen damals noch geholt habe und nicht aus mir innen heraus, ja. Und ich habe gemerkt, okay, es ist auch ist eine Angst vor dem Ungewissen, ja. Also da war sozusagen auch ein Mangel an Selbstbewusstsein da, dass ich mir nicht vertraut habe, einfach mal ein bisschen entspannter vorzugehen, ja, sondern ich wollte mal alles gut und richtig machen und wollte gerne eine Anleitung haben. Und dann habe ich es doch genau nach der Anleitung gemacht und dann muss es ja auch gut sein, ja. Und also ich komme eher aus diesem sehr Kontrollierenden und habe schon auch ohne Kinder gemerkt, oh, das ist irgendwie eher hinderlich. Ja, einerseits hat es mich sehr stark dahin gebracht, wo ich dann auch insbesondere beruflich gekommen bin. Aber ich bin dann damals mit meinem heutigen Mann zusammengekommen. Wir haben zusammen gewohnt und dann war auch schon allein Erwerbsarbeit und Wohnung einrichten. War ja dann eigentlich schon in 24 Stunden pro Tag nicht mehr möglich. Und das werden auch alle kennen. Dass sozusagen plötzlich hat der Tag keine Stunden mehr und du denkst dir so, was, ne? Aber wenn du natürlich eine Glühbirne irgendwie 3 Tage brauchst, bis du dich entschieden hast, welche du nimmst, dann hast du halt auch keine Zeit mehr. So. Genau. Und als dann die Kinder kamen, 2012 ist das erste Kind geboren, da habe ich 3 Kinder. Da war einfach, die haben mir natürlich komplett meine Planung zersmasht, weil die leider nicht nach Stundenplan geschlafen haben. Und das war dann sozusagen nochmal der letzte Punkt, wo ich dann wirklich mich verändern durfte. Und ich habe mich dann auf Selbstmanagement-Ebene verändert und bin in diese agile Welt reingekommen. Und ich bin durch Persönlichkeitsentwicklungsprozesse gegangen und habe wirklich so geguckt, okay, was liegt hinter diesem Kontrollieren wollen? Und habe angefangen, das aufzulösen. Und dadurch bin ich heute in so einer großen Leichtigkeit.
Das heißt, schlussendlich ist es einerseits eben die Zeit, die da ein bisschen was verändert hat in deinem Leben durch die Jahre und die Dinge, die passiert sind, aber auch eben wirklich auf Mindset-Ebene schlussendlich, dass du an dir und deinen Glaubenssätzen und den Werten vielleicht auch, wie du durch die Welt gehst, gearbeitet hast, damit du jetzt eben so lebst, wie du jetzt lebst.
Ja, total. Also ich habe halt angefangen, mir zu gucken, wie kann ich mich gut organisieren und managen, weil mir das ja schon immer gut lag. Und ich bin ja dann durch meinen beruflichen Weg in diese Agilität gekommen. Und agil gearbeitet wird vor allem in komplexen Umfeldern. Was bedeutet in Umfeldern, wo du nicht vorherplanen kannst? Wenn das erste Mal eine App entwickelt wird, die noch nie jemand entwickelt hat, dann weißt du nicht, wie lange dauert das, welche Probleme kommen auf uns zu, ja? Und der Markt hat sich ja super stark verändert in allen Bereichen. Er ist immer schnelllebiger geworden und deswegen haben halt und mehr, immer mehr Unternehmen setzen jetzt sozusagen auf diese agilen Methoden. Und dann habe ich halt geguckt, okay, wie kann ich das für mich privat nutzen? Da war ich schon in der Familiensituation, aber letztendlich geht es auch für alle anderen, also für alle, die viel beschäftigt sind, insbesondere. Und habe geguckt, okay, was davon kann ich denn anwenden, weil unser Alltag ist ja auch total komplex. Wir wissen ja auch nicht so genau, was kommt, beziehungsweise wir können nicht planen, wie lange brauchen wir, um dieses To-Do am Arbeitsplatz zu erledigen. Ja, das dauert mal länger, mal kürzer, manchmal kommen unvorhersehbare Dinge. Und dann bin ich sehr stark über diese Organisationsschiene gegangen. Und das Coole in dieser agilen Welt ist, dass es eben auch das sogenannte Agile Mindset gibt. Wo es dieses, ne, früh scheitern, was ich erlebt habe, zum Beispiel schon eins ist, oder Better Done Than Perfect kommt auch aus dieser Ecke. Und dann habe ich halt relativ schnell realisiert, okay, die Art und Weise, wie ich mich organisiere, hat ganz viel was damit zu tun, welche Prioritäten ich setze. Und wenn wir es jetzt auf unser Privatleben übersetzen, dann eben auch, welche Prioritäten ich in meinem Leben setze. Und wir können gut Prioritäten setzen, wenn wir wissen, wo wir hinwollen. Und die wenigsten Menschen wissen konkret, wo sie hinwollen. Also viele junge Menschen haben sowas wie, ja, ich will ein Haus, ich will heiraten, ich will Kinder, obwohl das löst sich in den nächsten Generationen ja auch immer mehr auf. Das war sozusagen, ich würde mal sagen, meine Generation noch und die davor vor allem. Die haben vielleicht eher so, ich will um die Welt reisen oder so, aber ne, es gibt so allgemein generische Dinge. Und dann, wenn du gar nicht so genau weißt, wo du hin willst, ist es halt super schwierig, sich zu priorisieren und dann ist es auch total schwierig, sich zu organisieren, weil du dann ja gar nicht weißt, was wirklich wichtig ist. Und spätestens an dem Moment kommst du halt zu deiner Persönlichkeit. Und deswegen ist letztendlich Selbstmanagement und auch das sogenannte Zeitmanagement, ich mag das Wort nicht so, weil wir managen ja nie die Zeit, sondern immer uns selber innerhalb 24 Stunden oder einer Woche. Hat immer ganz viel mit dir persönlich zu tun. Und wenn du ein Mensch bist, der immer das Gefühl hat, ich habe keine Zeit, dann darfst du dich nicht nur auf organisatorischer Ebene damit auseinandersetzen, auch weil es öffnet uns ganz viel, aber eben auch gucken, was steht dahinter. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, du hast nie Zeit, dann schreib mal eine Woche lang mit, was du tust, also wie so ein Schulstundenplan, stehst um 6 Uhr auf, bist um 8 Uhr am Arbeitsplatz, kommst vielleicht um 17 Uhr wieder. Dann kochst du Essen, dann gehst du mit dem Hund spazieren, wie auch immer. Und guckst mal, woher verbringst du deine Zeit? Und dann wird dir halt auffallen, wo dir deine Zeit in Anführungsstrichen flöten geht. Und bei den einen ist es super viel Haushalt, bei den anderen sind es sehr viele Netflix-Serien. Bei dem nächsten ist es eine Unorganisiertheit im Lebensmittelbereich, dass sie jeden Tag einkaufen gehen müssen, weil sonst nichts zu essen da ist. Zum Beispiel könnte man sich überlegen, ob das effizient ist, das so zu machen. Und da steht aber immer was dahinter. Also wenn du zum Beispiel ein Problem hast, dir einen Essensplan zu schreiben, also wir gehen jetzt mal von außen, in diesem Beispiel, du kochst selber, dann kannst du mal gucken, warum ist das für dich ein Problem, einen Wocheneinkauf zu machen, weil du würdest dadurch Zeit sparen. Und deswegen hat es immer was mit der Persönlichkeit zu tun und dann sind wir auch schnell bei der Mindset-Arbeit.
Spannend. Ich glaube, wir könnten über so, so, so viele Themen sprechen. Caroline, aber lass uns doch jetzt zu deiner Kopf-frei-Methode kommen. Das ist ja, ne, das ist eine Methode, die du entwickelt hast. Und dazu hast du ja vor wenigen Tagen, oder nee, du hast ein Buch dazu geschrieben, welches vor wenigen Tagen jetzt erschienen ist. Ich habe auch schon reingelesen und freue mich wirklich sehr, dass du uns hier im Podcast etwas mehr darüber erzählst. Vielleicht mal so ganz grundsätzlich, für wen ist dieses Buch? Für wen hast du dieses Buch geschrieben?
Also ich habe dieses Buch mit der Kopf-frei-Methode Mehr schaffen, weniger tun gezielt für berufstätige Eltern geschrieben und ehrlicherweise auch viel an Frauen gedacht, weil es einfach immer noch so ist, dass die Frauen Care-Arbeit mit übernehmen. Es gibt zum Glück immer mehr, die es anders machen und leider sagen die Statistiken immer noch, dass es andersrum mehr ist. Ganz wichtig ist aber auch, alle, die zuhören und keine Kinder haben, es ist für dich genauso relevant. Es geht letztendlich um viel beschäftigte Menschen mit mehreren Prioritäten, Dingen, die dir wichtig sind im Leben. Und es geht darum, wirklich auf organisatorischer Ebene zu gucken, wie kann ich mich organisieren, damit ich alles unter einen Hut kriege, ich meine To-Dos im Griff habe und mehr Zeit habe. Mehr Zeit habe für das, was mir wichtig ist, was dann ja auch beinhaltet, wie, ne, was will ich eigentlich? Also auch darum geht es im Buch, was willst du eigentlich und wie kannst du das rausfinden? Und dann eben zu sagen, okay, wie kann ich denn klug mit meiner Zeit umgehen und meine To-Dos so managen, dass ich alles machen kann. Und dann kannst du eben auch mehr Me-Time oder kreative Zeit einplanen. All das ist genau möglich mit dieser Methode. Und sie heißt Kopffrei-Methode, weil der Name ist Programm.
Genau, Kopf frei bekommen schlussendlich. Wie ist diese Methode denn entstanden?
Also genau, was ich schon sagte, ich habe dann angefangen, diese agilen Methoden auf meinen Familienalltag anzuwenden. Und es war im ersten Moment gar nicht meine Idee, ich mache eine große Methode, sondern ich habe einfach geguckt, wie kann es mir dabei helfen, zu dem Zeitpunkt hatte ich zwei Kleinkinder, Job und Erwerbsarbeit und alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und mein Partner und ich, wir sind zu dem Zeitpunkt in Elternmeetings versunken, weil wir halt immer alles abgesprochen haben und wir wollten uns das mehr aufteilen. Mein Mann hat aber deutlich mehr Geld verdient, hat deutlich mehr Stunden gearbeitet. Deswegen habe ich mehr Care-Arbeit gemacht und es war einfach, es war alles so anstrengend. Und wir waren standen einfach und waren auch frustriert und haben gesagt so, wir haben jetzt irgendwie unsere Kinder und diese Familie gegründet und eigentlich haben wir schon echt viel so von unserem Wunschbild, was wir haben wollen, aber wir können es gerade gar nicht genießen, weil wir müssen hier organisieren und dann da die Matschhose hinbringen und dann hier zum Elternabend und dann da noch eine Glühbirne wechseln und schon wieder Lebensmittel einkaufen. Und wir dachten so, pff, wie machen das denn andere? Das kann ja irgendwie so nicht sein. So, ne? Ich glaube, dieses Gefühl kennen insbesondere sehr viele Familien. Und dann habe ich eben angefangen zu gucken, welche Prinzipien wenden wir an. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt vor allem auf Teamebene gearbeitet. Also da waren dann Teams so von 5 bis 12 Leute, die von einer, ja, ich sag mal, klassischen Management-Projektmethode wechseln wollten ins Agile. Und habe mir geguckt, welche Schritte mache ich mit denen und wie kann ich es auf den Familienalltag anwenden. Und letztendlich ist dabei die Kopffrei-Methode rausgepurzelt. Und ich habe dann halt später, als ich mein Business gegründet habe, das an meine Kundinnen weitergegeben. Inzwischen haben über 500 Frauen und auch ein paar Männer den Kurs gemacht. Ich habe sozusagen die Methode immer stetig weiterentwickelt. Und jetzt ist sie wirklich so, dass ich sage, das ist eine Methode und die funktioniert für alle, die viel beschäftigt sind.
Also wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, am Abend, ich bin erschöpft, ich habe getan und gemacht und trotzdem habe ich irgendwie nichts geschafft. So ein
Ja, und
bisschen.
wenn du immer den Kopf voll hast, ne, wenn du am Arbeitsplatz bist und du dir rattern private To-Dos durch oder du irgendwie schon wieder vergessen hast, deine Freundin zurückzurufen. Manche schlafen auch schlecht, weil sie sozusagen das Gefühl haben von, ich bin noch nicht fertig, ne? Oder auch gerade, wenn du viele To-Do-Listen schreibst und die immer wieder durchstreichst, aber sie nie fertig werden und du letztendlich dadurch selber schlecht mit dir sprichst im Sinne von, oh, schon wieder nicht geschafft und hättest du mal mehr gearbeitet und dann schiebst du extra Arbeitszeit ein, um es wirklich zu schaffen. Und dann ist natürlich auch klar, dass du abends total kaputt bist und maximal noch eine Serie gucken kannst, dass du dann keine Lust hast, irgendwie noch zum Sport zu gehen oder ähnliches, ist irgendwie auch vollkommen klar. Also letztendlich für diejenigen, und ich sage immer, es ist auch grundsätzlich so, es ist sowohl für die geeignet, die so total chaotisch ist und sich noch nie gut organisieren konnte, als auch für die, die eigentlich schon ganz gut organisiert ist, aber noch in diesem Misskontrollettitum ist, was ich vorhin beschrieben habe. Also es ist sozusagen sowohl für die als auch für die super gut geeignet, um alle To-Dos in den Griff zu bekommen, um mehr Zeit zu haben und um den Kopf frei zu haben. Also wirklich so dieses, wenn du jetzt hier diesen Podcast gerade hörst, diese Episode hörst, bist du dann hier? Ich meine, es ist vollkommen in Ordnung, wenn du nebenbei bügelst oder Auto fährst, so. Aber bist du auch noch parallel bei 5 anderen Themen und überlegst dir, ach ja, ich wollte meiner Mutter noch das Geburtstagsgeschenk vorbereiten und ach ja, ich muss ja noch den Geschirrspüler ausräumen und ne? Also es rattert so durch den Kopf. Und wenn du da Lust hast, dass da mehr innere Ruhe kommt, dann ist die Methode genau für dich geeignet.
Dann lass uns doch da mal kurz eintauchen. Kannst du uns mal so das Grundprinzip von der Kopffrei-Methode erklären?
Ja, auf jeden Fall. Also das Erste ist, dass du erstmal alles, was du an To-Dos hast oder an Ideen hast, aufschreibst. Weil das tun schon viele nicht. Ja, also dass sie Aufgaben entweder gar nicht erst aufschreiben oder sie sammeln sie im Kopf und unser Gehirn ist ein Verarbeitungsmedium. Das möchte gucken, gefährlich, nicht gefährlich, gut, böse. Ne? Wir wollen irgendwie einkategorisieren. Und das ist nicht unbedingt ein Merkmedium. Ja, wir können uns Dinge merken, aber wissen wir auch, wie viele Dinge wir aufnehmen, die wir uns nicht mehr erinnern. Und das ist ja auch ganz gut so. Also sonst wären wir ja irgendwie total voll. Also das heißt, erstmal Prinzip ist, alles an To-Dos und auch Ideen und Projekte aufschreiben. Und das Zweite ist, das alles an einen Ort aufzuschreiben. Nicht in einer App hier, in einer App dort, auf drei To-Do-Zetteln, im Google-Kalender, im händischen Kalender, auf Klebezetteln und meistens auch noch im Posteingang sind meistens auch noch To-Dos drin. Weil das Problem ist einfach, wenn du es an so vielen verschiedenen Orten hast, dann kannst du ja gar keinen Überblick haben. Also es ist ja einfach gar nicht möglich. Du kannst es sozusagen gar nicht mit einem Blick erfassen. Und deswegen brauchst du das alles an einem Ort. Und bei der Kopffrei-Methode arbeiten wir mit einem agilen Board, also dem Kopffrei-Board. Und das sind sozusagen mehrere Spalten nebeneinander. Also viele kennen auch solche Tools wie Trello, Asana, MS Planner und wie sie nicht alle heißen. Und genau sowas brauchen wir. Wir brauchen mehrere Spalten nebeneinander. Und in der ersten Spalte sammeln wir alle To-Dos. Das ist sozusagen Schritt eins. Das nächste, was wir tun, ist, dass wir regelmäßig die To-Dos durchsortieren und reflektieren. Ich nenne das auch immer den Filter, dass wir nämlich überlegen, möchte ich diese Aufgabe überhaupt erledigen? Es passiert super schnell, dass wir To-Dos uns aufschreiben und gar nicht überlegen, will ich das machen? Ja, das sind manchmal die Anfragen irgendwie von der Schwiegermutter. Kannst du mir noch helfen, den Zaun zu streichen oder so? Und du denkst, ja klar, ich bin hilfsbereit, Zaun streichen kann ich, mache ich. Du hast aber nicht geguckt, wie ist meine zeitliche Kapazität, wie ist meine Energie, ja. Und das heißt, ich empfehle immer erst einmal nochmal einen Filter davor zu setzen und wenn die Schwiegermutter fragt, immer zu sagen, ich denke darüber nach und melde mich bei dir und nicht ad hoc ja zu sagen und auch nicht unbedingt immer gleich nein zu sagen, sondern einfach, dass du einmal so einen Stopp da drin hast für dich, wo du reflektierst, möchte ich diese Aufgabe erledigen, möchte ich sie jetzt erledigen, möchte ich sie später erledigen oder möchte sie jemand anderes erledigen? Das ist gerade im Familienkontext sehr relevant, weil es können auch mehrere Beteiligte machen. Oder möchte ich sie vielleicht gar nicht erledigen? Also das zweite Schritt ist sozusagen einmal filtern und weniger, also To-Dos im Grunde dann auch dadurch reduzieren, indem wir einmal reflektieren. Und da kommen wir übrigens super schnell zum Persönlichkeitsentwicklungsthema, weil mit Nein sagen haben ganz viele ein Problem.
Oh
So.
ja. Ja, kenne ich auch.
Ja.
Und auch Prioritäten setzen im Sinne von, was ist mir jetzt wirklich wichtig und was ist mir wichtig und was ist vielleicht eigentlich jemand anderem wichtig und ich habe nur das Gefühl, es ist mir wichtig, weil ich ja merke, dass das dieser anderen Person wichtig ist. Also
Genau.
gibt ganz viele Dinge, die man da schon mit reinnehmen kann, auf alle Fälle.
Und das ist das, was ich so liebe, ne? Weil organisatorisch ist da einfach ein Filter. Punkt aus Ende, kann ich dir in 5 Minuten erklären. So, aber was da alles hinterliegt, darüber können wir jetzt ein halbes Jahres-Online-Programm machen, damit du all das da auflöst. Und das ist auch das, ne? Also wir gehen mit der Zeit so. Ich habe da proaktiv mit angefangen, also mit der Kopffrei-Methode 2018 und ich habe mich schon vorher mit dem Thema beschäftigt, das heißt über mehrere Jahre. Und deswegen bin ich da, wo ich bin und auch mit Freude und Leichtigkeit. Und man darf es immer auch als Weg sehen, ne? Genau, wenn wir dann den Filter hatten und durchsortiert haben, dann kommt der dritte Schritt, wo wir letztendlich auf diesem Kopffreiboard eine Liste erstellen mit konkret formulierten To-Dos, die wir dann auch tatsächlich, die ich machen möchte und die ich auch zeitnah erledigen möchte. Das ist letztendlich dann wirklich die konkrete Liste an To-Dos und wir können da auch innerhalb dessen nochmal priorisieren. Das würde jetzt aber zu weit führen, aber da haben wir sozusagen dann. Das Ergebnis ist, dass da konkret formulierte To-Dos in einer Priorisierung dann liegen. Und dann kommt schon der nächste, vierte Schritt, und zwar, dass wir mit Hilfe dieser Liste im Flow abarbeiten, was einen Wochenplan ein Stück weit voraussetzt. Also du musst nicht deine Woche penibel durchplanen, aber wenn wir jetzt in beruflichen To-Dos denken, wäre es schon gut, wenn du weißt, okay, ich habe x Stunden pro Woche, um Erwerbsarbeit zu machen und innerhalb dieser Erwerbsarbeitszeit arbeitest du dann deine beruflichen To-Dos zum Beispiel ab. Und kann ich auch noch mal hier so einen kleinen Bonustipp reingeben? Die meisten Menschen vergessen, sich Zeit einzuplanen für private To-Dos. Also mit privaten To-Dos meine ich sowas wie Überweisungen, also auch oft To-Dos, die jetzt, ich sag mal, nicht so viel Spaß machen, ja. Also genau, Überweisung tätigen oder irgendwas zum Steuerberater noch mal hinterhertragen oder bei der Krankenkasse irgendwas einreichen oder so. Und das führt dann immer zu Stress. weil wir es halt irgendwie nie machen. Das heißt, wenn wir mit dem Wochenplan arbeiten, wäre es cool, wenn da eine Timebox ist für private To-Dos. Und wenn man keine hat, hat man plötzlich Freizeit. So.
Das kann
Und man
also
kann.
auch passieren, dass man plötzlich Freizeit hat und nicht mehr weiß, was machen.
Tatsächlich, wenn ich mit Frauen arbeite und denen die Methode beibringe, ist es meistens in Woche 3 so, dass sie dann in die Austauschgruppe irgendwelche Fotos schicken. Ich hatte plötzlich eine halbe Stunde, ich bin Kaffee trinken gegangen.
Sehr schön, ja, wunderbar.
Und gerade bei berufstätigen Müttern feiere ich das so, weil eigentlich ist es so, du bist am Arbeitsplatz und oh mein Gott, ich bin zu spät für die Kita, ich muss schon wieder los. Und genau, die schreiben dann so, ja, ich hatte jetzt eine halbe Stunde, hat sich nicht gelohnt, nach Hause zu fahren. Ich bin einfach auf dem Weg von meiner Erwerbsarbeit zur Kita, habe ich am Café angehalten, habe mir einen Cappuccino bestellt und habe mich da in die Sonne gesetzt. Und ich denke mir so, yes, geil, wie schön für dich.
Das klingt toll, ja.
Genau, und der letzte grundlegende Schritt sozusagen ist, dass du dann am Ende, wenn du ein To-Do abgeschlossen hast, das auch ein Stück weit zelebrierst im Sinne von, ich habe es fertig und ich bin damit zufrieden und ich klopfe mir selber auf die Schulter, weil was ich an To-Do-Listen sehr kritisiere, ist, dass du eher den Fokus darauf hast, was du nicht erreicht hast, ja? Wenn du so eine To-Do-Liste hast mit 20 Punkten und ich habe 18 erreicht, dann konzentriere ich mich auf die zwei, die da stehen, die ich nicht gemacht habe. Ja, dann sitze ich abends und sage meinem Mann, ah ja, heute war nicht so ein guter Tag, ich habe zwei To-Dos nicht geschafft. Aber ich habe ja 18 geschafft. Das ist so ein bisschen dieses Schulmodell. Ja, du schreibst ein Diktat, hast alle Worte richtig, aber drei nicht. Und darunter steht mit Rot drei Fehler, anstatt dass da irgendwie steht 97 Wörter richtig oder so.
Oh, du sprichst so wichtige Dinge an.
Ja, genau. Also dieses Bewerten auf diese Art finde ich ganz hinderlich für eine gesunde Entwicklung im Hinblick auf ja, Persönlichkeit und Mindset. Ja, wenn da ein Fehler ist, dürfen wir das rückmelden und zeigen. Aber letztendlich geht es doch darum, vor allem zu sehen, was schon gut läuft und davon mehr zu machen. Und deswegen habe ich das eingebaut. Ich nenne das Konfetti-Moment, weil wenn du zum Beispiel in Trello das so einstellst, dass du da so ein Emoji reinmachst, ein bestimmtes, dann wird Konfetti geworfen, digitales.
Das klingt
Und
nicht schlecht.
genau, also Gamification haben wir auch ein bisschen drin für die, die digital arbeiten wollen. Man kann die Methode auch sehr gut analog umsetzen mit schönen Klebezetteln und da kann man auch sehr kreativ sein. Da kommt dann aber kein automatisches Konfetti, das muss man dann selber werfen. Und aufräumen. Vielleicht für Miss Controlletti nicht so geeignet oder eine gute Übung, um perfekt zu werden. Aber letztendlich geht es mir mit der Methode nicht darum, eine stetige Selbstoptimierung zu machen und ständig besser zu werden und ständig mehr zu machen und noch mehr rauszuholen, sondern mir geht es darum, ich sage es mal in meinen Worten, dass du dein Leben geschissen kriegst, dass wenn du erwerbsarbeitest und noch andere Prioritäten hast, wie zum Beispiel Familie, also eigene Familie, oder vielleicht pflegst du deine Mutter oder vielleicht hast du einen Hund oder andere Haustiere oder irgendwie bist nebenberuflich noch, weiß ich nicht, Sportlerin oder irgendwas. Dass du nicht auf nichts verzichten musst, dass du nicht sagst, ja, nee, ich kann jetzt irgendwie im Sport mich nicht weiterentwickeln, weil, ja, oder ich lerne jetzt kein Lettering, obwohl ich total Lust dazu hätte, weil ich bin so beschäftigt mit Haushalt und Erwerbsarbeit, ja, sondern eben zu sagen, okay, alles findet seinen Platz und ich habe trotzdem dadurch keinen gestressten Alltag. Und das Ziel ist vor allem, dass wir einen guten Flow kriegen und eine Leichtigkeit in unseren Alltag kriegen und dann eben spontan plötzlich mal einen Kaffee trinken können. Und ja, und alle grundlegenden Bedürfnisse erfüllt sind, weil das ist auch ganz oft so, dass zum Beispiel viel zu wenig geschlafen wird. So. Und
Ja,
dann wundern wir uns, warum wir gereizt sind.
das ist dann der Schlaf, die Erholung, so diese ganzen Aktivitäten schlussendlich auch, die eben die Energie geben. Ich finde auch immer, dass das eben, dass es so schade ist, dass die Kreativität oder so diese kreative Auszeit so schnell hinten angestellt wird, weil ich habe ja keine Zeit und dabei wäre es genau das, was dir eben mehr Energie gibt, um den Rest dann zu schaffen.
Ja, also das ist ein super Thema, weil viele ja auch dann ihr Hobby, ihre kreative Auszeit zum Beispiel an Abend legen. Und am Abend haben die meisten Menschen am wenigsten Energie. Es gibt schon auch welche, die haben ihr Tief eher am Nachmittag und sind dann abends nochmal hoch. Aber die meisten legen es sozusagen dann in die Zeit, wo sie eh erschöpft sind. Und in der Zeit sind wir aber, also erstmal ist ja die Frage, müssen wir überhaupt erschöpft sein oder können wir unseren Alltag nicht so bauen, dass wir grundsätzlich in einem Ich denke mal an so ein Handy-Akku, dass wir grundsätzlich im grünen Akkubereich sind und nicht in orange-rot, ja. Können wir nämlich, ja. Das heißt nicht, dass jeder Tag dein ganzes Leben lang so ist, aber wir können sagen, das ist das normal. Normalerweise bist du irgendwie im grünen Akkubereich. Vielleicht nicht 100%, aber bei 70% sind wir ja auch immer noch grün. So, ne? Und dann eben zu gucken, okay, um meinen Akku auch auf grün zu halten, so, wie kann ich Dinge, die mir viel Energie ziehen, stoppen? Und wie kann ich Dinge, die mir Energie geben, wie eine kreative Auszeit, einbauen? Und dann eben nicht erst in dem Moment, wo wir schon auf Rot sind, weil dann ist es schwieriger, da reinzukommen. Und wenn wir auf Rot sind, sind wir letztendlich so ein bisschen wie in der Steinzeit, so, ne, Flucht oder hier Freeze, ne, oder Kämpfen, Modus. Und dann sind wir natürlich total empfänglich, uns 2 Stunden Instagram-Reels anzugucken oder Serien zu gucken, meistens noch Chips zu essen und Cola zu trinken. Und dann sind wir in so einer Spirale. Nichts dagegen, wenn wir es ab und zu mal machen, aber jeden Abend tut uns das bestimmt nicht gut. Und deswegen dürfen wir sozusagen grundsätzlich dafür sorgen, dass wir viel im grünen Bereich sind und die kreativen Auszeiten können wir genau dafür nutzen.
Ja, ich sage auch immer, es geht darum, dass wir die Brände verhindern und nicht, dass wir sie daneben löschen müssen. So im Sinne von, wenn es rot ist, dann müssen wir den Brand löschen und dann ist es eigentlich zu spät, weil wir vorher schon was dagegen hätten machen können. Und ich glaube, da wäre es doch auch ganz spannend, eben so Thema Priorisieren. Eben gerade dieser zweite Schritt, habe ich das Gefühl, ist ein extrem wichtiger, aber auch ein extrem schwieriger Schritt, so dieses, okay, was mache ich, was mache ich nicht, ist doch alles irgendwie wichtig. Hast du da vielleicht so ein, zwei ganz konkrete Tipps, wie ich da vorgehen kann, wenn ich eben mein Board anschaue und dann denke, ja, aber es ist so viel, es ist immer noch viel.
Ja, also mein Tipp ist, stell dir die Frage, wenn du jetzt am Ende deines Lebens wärst, ja, du bist alt geworden, super fit und gesund, aber du weißt so jetzt, morgen übermorgen ist zu Ende, so, ne? Woran will ich dich erinnern? Also, wenn du jetzt zurückblickst auf dein Leben, was ist dir da wichtig und welche Momente möchtest du erlebt haben? Und es gibt ja so Bücher oder auch Geschichten grundsätzlich, wo Menschen aus dem Hospiz berichten. Und die Menschen sagen immer wieder, sie bereuen Dinge, die sie nicht getan haben. Also viele bereuen nicht, dass sie etwas ausprobiert haben und es hat nicht geklappt, sondern sie bereuen zum Beispiel, dass sie die Zeit primär für einen Arbeitgeber gegeben haben. Weil wenn du irgendwann in Rente bist, 20 Jahre später oder 10 Jahre später, ist dir dein Arbeitgeber meistens nicht mehr so wichtig, ne? Aber plötzlich waren deine Kinder groß und du hast es verpasst. Oder vielleicht wolltest du immer Künstlerin werden und hast es aber nie ausgebaut oder hast erst in der Rente damit angefangen oder. Also so dieses, was bereuen Menschen, deren Leben eigentlich schon zu Ende ist, sozusagen, sich das mal anzugucken. Und auf eine liebevolle Art und Weise. Ne? Mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, so Gott, wie schlimm und hier und da, sondern einfach zu gucken, okay, was möchte ich stattdessen dann für mich tun? Und was ist mir da wichtig? Und ich behaupte, dass die meisten Menschen Lust haben auf viel Freude, auf viel Spaß, auf schöne Momente. Und dann überlegst du dir halt, was löst das, also welche Momente löst das in mir aus? Und bei mir ist es zum Beispiel Aktivitäten in der Natur. Also ich liebe das, am See zu sein oder ans Meer zu fahren. Ich wohne ja in Niedersachsen, so weit ist das Meer nicht. Und ich liebe das, mich mit Menschen auszutauschen über ja gewisse Themen, ne? Also zum Beispiel Businessaufbau oder Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und all diese Dinge. Und dann einfach mal genau diese Dinge aufzuschreiben. Und wenn du dir dann anguckst, okay, was mache ich in so einer klassischen Woche, dann ist es meistens so, dass da, also wenn ich jetzt meine Beispiele nehme, dann war ich nicht am See, ich war nicht am Meer und ich hatte auch keine inspirierenden Gespräche auf diese Art und Weise. Und dann weißt du ganz schnell deine Prioritäten. Also die Prioritäten rausfinden kannst du auf diese Art und Weise in Anführungsstrichen relativ einfach. Die Herausforderung ist, das dann umzusetzen. Also zu sagen, okay, wie kann ich denn meinen Tagesablauf einplanen, dass ich zum Beispiel einmal im Monat an See fahre? Ja. Und da gibt es dann wieder unterschiedliche Strategien, wie wir da hinkommen.
Ja, und da sind wir dann auch ganz schnell wieder beim Thema Persönlichkeitsentwicklung schlussendlich und so, welchen Wert gebe ich mir denn selber? Weil nur wenn ich
Ja.
es mir wert bin, mache ich diese Dinge.
Ja, und ich kann aber schon mal so einen Quick-Tipp geben für die, die zum Beispiel sagen, so, ja, ich möchte eine kreative Auszeit, ja, aber ich krieg's nicht hin. Und den Tipp wirst du auch schon mal gehört haben, die Frage, schon umgesetzt. Und zwar planst dir ein. Punkt aus Ende. So, also sag einfach, okay, Samstag 15 bis 18 Uhr oder vielleicht auch Samstag 10 bis 13 Uhr, dann nehme ich mir eine kreative Auszeit und dann am besten bereitest du das irgendwie schon vor, dass du irgendwie deine Stifte da hast, dass du einen schönen Platz hast oder vielleicht fährst du irgendwo hin und nimmst irgendwie einen Block und Stifte mit und setzt dich, ich zum Beispiel, an den See. Ja. Und dann machst du es einfach. Und wenn die Geschirrspülmaschine nicht ausgeräumt ist, völlig egal. So, ne? Sondern du, so nach dem Motto, komme, was wolle, du machst das einfach. Und meistens ist es so, dass wenn wir das mal durchbrochen haben, wir dann merken, wie gut uns das tut und dann ist es leichter, das wieder einzuplanen.
Ganz genau. Ja, so schön, so wichtig. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich dich gerne noch fragen, um nochmal auf diese Kopf-frei-Methode zurückzukommen. Gibt es da vielleicht so ein bisschen, ne, wenn jetzt jemand merkt oder denkt, das klingt alles richtig toll, gibt es so ein bisschen vielleicht Fehler oder Dinge, die du aus der Erfahrung merkst, die häufig gemacht werden und wo man so ein bisschen aufpassen darf?
Jetzt mit der Methode im Speziellen?
Ja.
Ja, also ein Fehler, der schon öfter vorgekommen ist, ist dieses sich super durchoptimieren wollen. Also, ach geil, wenn ich das jetzt mache, okay, ich die Bücher der letzten 5 Jahre, ich räume meinen Keller auf und den Dachboden und für die Hochzeit im halben Jahr bastel ich irgendwas Aufwendiges selber. So. Wo ich sage so, alles coole Dinge und kannst du auch nach und nach alle integrieren, aber eins nach dem anderen. Das Ziel ist erstmal, dass du wieder in einen guten Status kommst von ausreichend Schlaf, dass du quasi erstmal deine Grundbedürfnisse alle wieder gedeckt sind, weil das ist bei den meisten Menschen nicht. Und dann nehmen wir erstmal ein Projekt auf. Also es ist so ein bisschen, geh Schritt für Schritt ist sozusagen die Lösung. Genau. Und ein anderes Thema, was bei der Umsetzung manchmal aufkommt, ist, dass Menschen von vornherein die Methode abändern. Also, dass sie sozusagen die, ja, es sind 5 beziehungsweise fast 6 Schritte, und die sagen, es klingt alles gut, aber den Schritt mache ich anders, weil, keine Ahnung, ja. Und meine Empfehlung ist immer, mach es erstmal nach Lehrbuch sozusagen. Und wenn du das eine Weile gemacht hast, geh immer in die Reflexion. Methode beinhaltet übrigens auch Reflexion, ja, also das regelmäßiges Check sozusagen und passe dann Dinge an, weil die Methode ist wirklich so gemacht, dass sich die Methode dir anpasst und nicht du dich der Methode anpassen musst. Aber wenn du halt von vornherein sagst, ah ja, nee, ich sammle nicht an einem Ort, sondern ich sammle im E-Mail-Postfach und auf 2 Zetteln, das ist ja schon mal weniger, als ich vorher hatte, dann ist der Effekt meistens nicht so groß, weil du eben nicht an einem Ort gesammelt hast.
Ja, ich glaube, klassische Fehler. Ja, kann ich mir gut vorstellen, so dieses, ja, ich probiere es mal aus und probiere es dann doch nicht aus. Und das mit der Selbstoptimierung ist eh auch ein Riesenthema, dass die Menschen gefühlt zu Maschinen werden wollen, weil sie so motiviert sind. Und dann nach einer Woche merkst du, ah nee, geht doch nicht. Und danach hast du das Gefühl, ach, ist ja eh nicht meine Methode, funktioniert ja nicht.
Ja,
Ja.
wir könnten jetzt dieses Lied Ich bin noch keine Maschine einfügen lassen. Das passt perfekt genau dazu.
Ja, ne, es sind so, wie soll ich sagen, die klassischen Dinge, die irgendwie einfach, ja, immer wieder kommen, wo man, glaube ich, auch nicht unbedingt alleine ist, wenn man das macht und dann merkt so, oh, okay, vielleicht war das jetzt nicht ganz so ideal, aber wir sind ja alle hier, um zu lernen und das ist ja auch schön.
Ja, ich kann ja auch nur so gut darüber reden, weil ich das ja auch schon alles gemacht habe, diese Fehler.
Absolut, absolut. Ich denke mir an meinen Kursen auch immer. Ich kann das ja, ich kann dir nur so auf die Finger schauen und deinen Fehler schon nach 2 Sekunden erkennen, weil den einfach schon so viele vorher gemacht haben. Also es ist auch völlig okay und muss man sich da auch nicht irgendwie dafür jetzt schlecht fühlen oder so. Ich glaube, das ist ja eh immer das Falsche.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ja, lass uns doch so langsam zu einem Schluss kommen hier von diesem Podcast. Eben vor 2 Tagen ist das Buch rausgekommen. Du hast noch eine spezielle Aktion gerade jetzt am Laufen.
Genau, also du kannst dir das Buch überall bestellen, im Handel oder online, völlig egal. Und wenn du das Buch zweimal kaufst, also einmal für dich und vielleicht eine gute Freundin verschenkst, bekommst geschenkt den Online-Vortrag Kleine Zeitfenster, große Wirkungen, wie du deine verfügbare Zeit optimal nutzt. Mit dazu on top, der ist exklusiv für die, die zwei Bücher sie besorgen. Vortrag findet am 4.9. live statt und du bekommst auch die Aufzeichnung als Download, falls du an dem Tag nicht kannst. Und genau, du reichst einfach per E-Mail ein und dann kriegst du eine Freischaltung und diese Aktion endet am 31.8. um 13 Uhr. Also wenn du das jetzt hier live nach der Veröffentlichung hörst, kannst du das noch schnell machen und alle Infos zu der Aktion findest du unter carolinhabekost.de/kopf-frei-buch-kaufen. Packen wir bestimmt in die Shownotes und da findest du dann nochmal alle Details.
Das klingt wunderbar. Wie gesagt, ich finde das Buch super. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mein ganzes Leben oder meine ganze Planung umkrempeln müsste, weil ich ganz vieles tatsächlich schon so in dem Stil anwende. Aber es gibt so zwei, drei
Sehr
Dinge, die
cool.
ich mal ausprobieren werde und kann euch das nur empfehlen, wenn das ein Thema ist bei euch, wenn ihr da jetzt zuhört und denkt, ja, irgendwie so, ich könnte da schon noch ein bisschen mehr Luft in meinen Kopf reinbekommen. Das ist tatsächlich etwas. Ja, ist einfach schön, wenn man da auch so ein bisschen den Mental Load schlussendlich los wird. Aber wie gesagt, ich könnte mit dir eh noch stundenlang weiterquatschen, Caroline. Von daher vielen Dank, dass du da warst. Man findet dich ja eben im Internet, auch auf Instagram. Das verlinken wir alles in den Show Notes. Ich würde dir gerne das letzte Wort überlassen und zwar mit der Frage, wenn du dir jetzt vorstellst, ich kann irgendwie hier ein riesen Megafon an den Podcast dranhängen und du hast eine Botschaft, die du jetzt wirklich an alle rausgeben kannst, was gibst du der Welt weiter?
Bekomm deine Zeit in den Blick. Also, ich würde dann noch erklären. Das wichtigste Gut aus meiner Sicht, also neben Gesundheit, ist unsere Zeit, weil das ist die, die nicht wiederkommt, ne? Also die Minute, die du gerade erlebt hast, kommt nicht wieder. Es kommen noch mehr Minuten und wir hoffen viele. Aber wissen jetzt endlich ja auch nicht, wie lange das Leben ist. Und ich finde, wir leben oft so, als hätten wir einfach unendlich viel Zeit. Die Dinge schieben immer auf. Irgendwann mache ich mal dies, irgendwann mache ich mal das. Das dazu führt, dass wir unser Leben bereuen. Also bekomm vor allem einen Blick auf deine Zeit und triff bewusste Entscheidungen. Und ich glaube, das wird dein Leben sehr bereichern und du wirst ein viel glücklicheres Leben haben.
Danke ich dir, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und hier zu Gast warst.
Sehr gerne, danke dir.
Ich bin überzeugt, du konntest aus diesem Gespräch mit Caroline Habekost viele wertvolle Impulse für deinen eigenen Alltag mitnehmen. Wenn du noch tiefer in ihre Kopf-frei-Methode eintauchen möchtest, dann findest du, wie gesagt, alle Infos dazu in den Shownotes. Und da lohnt es sich sowieso kurz reinzuschauen, denn es ist ja noch August und somit ist immer noch Podcast-Geburtstagsmonat. Das heißt, das Gewinnspiel läuft noch. Du kannst tolle Preise gewinnen, indem du mitfeierst, den Podcast bewertest und oder an der Umfrage mitmachst, um mir deine Wünsche und Anregungen für zukünftige Episoden einfach zu schreiben. Und es haben noch längstens nicht so viele mitgemacht beim Gewinnspiel wie den Podcast hören. Daher nutz jetzt noch deine Chance. Ich drück dir die Daumen und wünsch dir einen wunderbaren Tag. Bis nächste Woche.